HR Info Wirtschaft
mit Martin Honecker.
Wir sind noch nicht über den Berg, aber die Zahlen, die wir in letzter Zeit erhalten haben, lassen jedenfalls eine vernünftige Beurteilung zu, dass wir eine wesentlich geringere Infektionsneigung haben, als das noch vor einiger Zeit der Fall war.
Sagt der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Die Corona-Krise ist nicht überstanden, aber immerhin sieht es mittlerweile deutlich besser aus als noch vor ein paar Wochen. Also haben Bund und Länder diese Woche Lockerungen beschlossen, damit es wieder ein Stück Richtung Alltag gehen und auch die Wirtschaft wieder ein bisschen anlaufen kann. Was genau da beschlossen worden ist und inwiefern das der Wirtschaft Hoffnung macht, darauf schauen wir jetzt. Gastronomie, Hotels, Pensionen sollen wieder öffnen dürfen. Theater, Opern, Konzerthäuser und Kinos auch. Nur einige Beispiele, wo das Arbeitsleben wieder anlaufen kann. Aber nur weil Bund und Länder sich grob über Lockerungen geeinigt haben, gilt nicht alles sofort. Über die beschlossenen Lockerungen bei uns in Hessen und ab wann was gelten soll, Andreas Meyer-Feist.
Hessen macht auf. So etwas wie ein Neustart im öffentlichen Leben. Hessens CDU-Regierungschef Volker Bouffier sieht das Land gut gerüstet. Bedingung: Die Hessen achten weiterhin auf Hygieneregeln.
Dieses Vertrauen haben wir. Und ich glaube, das Vertrauen ist aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen ja auch berechtigt.
Denn die befürchtete zweite große Corona-Welle ist nicht in Sicht. Aber
wenn irgendwo etwas passiert, müssen wir handlungsfähig sein, damit nicht diese Pandemie sich wieder unkontrolliert ausweitet.
Lockerungen können dann wieder zurückgenommen werden, aber nur regional. Die Wende dürfte vor allem dem gebeutelten Einzelhandel gefallen. Es könnte wieder voll werden in den Cities. Quadratmeterbeschränkungen gibt es nicht mehr. Auch die Kaufhäuser können wieder vollständig öffnen.
Das Entscheidende ist, dass der Kunde keine anderen ansteckt. Und entscheidend ist jetzt nicht mehr, wie viel Verkaufsfläche wir haben.
Entscheidend für den grünen hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir: Nicht zu viele Kunden kommen gleichzeitig rein.
Und es gilt weiterhin immer und überall das Gebot, Abstand zu halten.
Das gilt auch für die Kultur. Theater und Museen dürfen öffnen. Auch im Sport gilt: Mehr Menschen sollen sich wieder treffen. Die Absperrbänder vor den Sportplätzen verschwinden. Mannschaftstraining ist möglich, aber es gibt einiges zu beachten. Auch Indoor-Spiel- und Sportplätze, Kegelbahnen und so weiter dürfen öffnen. Allerdings nur ohne Umkleidekabinen und Duschen.
Wenn die Sportlerinnen und Sportler in Sportkleidung zu ihren Sportstätten kommen, dann halten wir es für vertretbar, dass dort wieder Sport stattfinden kann.
Besser als nichts, sagt Innen- und Sportminister Peter Beuth, CDU. Die Fitnessstudios müssen noch eine Woche warten, bis sie Hygienekonzepte haben. Und am 15. Mai heißt es dann auch für Cafés, Biergärten, Casinos und Spielhallen, es darf serviert werden. Auch Hotels dürfen zu einem vollständigen Betrieb zurückkehren. Das Gleiche gilt für Ferienwohnungen und Campingplätze. Diskotheken bleiben vorerst geschlossen, denn Infektionsgefahren gibt es nach wie vor, warnt Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen. In Hessen gäbe es aber genügend Behandlungsplätze.
Wir haben dafür gesorgt, dass potenziell am schwersten erkrankte Menschen in den leistungsfähigsten Kliniken von den besten Ärztinnen und Ärzten und Pflegerinnen und Pflegern versorgt werden können.
Auch bei den Schulen tut sich was. Eingeschränkter Präsenzbetrieb ab 18. Mai für ältere Schüler ab der Klasse 4, für die Jüngeren erst am 2. Juni, um sie besser vorbereiten zu können, so Kultusminister Alexander Lorz, CDU.
Mir ist das sehr wichtig, dass die Grundschulen auch einen Vorlauf bekommen, dass sie nicht sofort mit allen Schülerinnen und Schülern anfangen, sondern dass sie quasi erst mal mit den Ältesten, mit den Viertklässlern die Routinen auch einüben können, die dann zwei Wochen später für alle gelten sollen. Denn am 2. Juni wollen wir dann wirklich alle wieder in den Schulen haben.
Nicht jeder ist mit diesem Fahrplan zufrieden. Der SPD-Bildungspolitiker Christoph Degen sieht Mängel bei Absprachen und warnt vor Planungschaos.
Das wäre schon richtig gewesen, die Schulen mal einzubinden überhaupt in diese Pläne, anstatt sie am Ende vor vollendete Tatsachen zu stellen. Viele Schulen fühlen sich überfahren, bekommen Mitteilungen nur aus der Presse und fühlen sich nicht ernst genommen und jetzt unter Zeitdruck entsprechende Lösungen zu entwickeln.
Zeitdruck gibt es auch für die Kitas. Auch hier soll es weitergehen am 2. Juni. Zumindest soll mehr möglich sein als heute. Wie viel hängt dann von den einzelnen Kitas ab.
Bis dahin haben alle Eltern, zumindest die mit kleineren Kindern, aber noch ein Problem. Kinder betreuen sich ja nicht von selbst. Und auch ab dem 2. Juni hängt es, das haben wir gerade gehört, von den einzelnen Kitas ab, was wie wieder geht. Gleichzeitig sollen und wollen die Eltern natürlich auch wieder arbeiten. Darüber habe ich mit Christiane Benner gesprochen. Sie ist zweite Vorsitzende der Industriegewerkschaft Metall, besser bekannt als IG Metall. Sie warnt davor, jetzt zu erwarten, dass Eltern einfach so wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren können, wenn nicht klar ist, wer sich um die Kinder kümmert.
HR Info Wirtschaft.
Frau Benner, die Bundesliga zum Beispiel darf wieder anlaufen. Das haben Bund und Länder diese Woche beschlossen. Für Eltern gab es jetzt keine richtigen neuen Beschlüsse. Wie reagieren denn Eltern darauf?
Ich glaube, dass es viele Eltern gibt, die sich erstmal auch darüber freuen, dass die Bundesliga wieder anfängt. Viele von unseren Metallern und Metallerinnen sind echte Fußballfans. Von daher würde ich da das eine nicht gegen das andere irgendwie ausspielen wollen. Es ist aber schon enttäuschend, wie lange es gedauert hat, bis die Situation vieler Beschäftigter mit Kindern mal in den Blick genommen worden ist, dass man auch daran gedacht hat. Und wir haben schon die Situation, dass wir in einigen Betrieben, also in circa einem Drittel, haben wir die ganze Zeit normal weiter produziert. Aber wir haben viele Betriebe, die jetzt wieder hochfahren, die einen Hochlauf planen. Und da ist es für einige Beschäftigte nicht möglich, zur Arbeit zurückzukommen, weil sie für ihre Kinder keine Betreuung haben. Das heißt, ihr Kind nicht in die Kita geben können oder die Schulen eben noch nicht geöffnet sind. Und das stellt Familien wirklich vor massive Herausforderungen, insbesondere Alleinerziehende. Hier an dieser Stelle brauchen wir auf jeden Fall eine Ausweitung der Notfallbetreuung für die Kinder. Das heißt, die Kitas müssen da nochmal andere Modelle entwickeln. Das muss natürlich auf kommunaler, auf Länderebene passieren. Aber hier braucht es höchste Priorität, dass da Möglichkeiten dann bestehen, dass die Eltern ihre Kinder wieder betreuen lassen können, damit sie ihrem Job nachgehen können und hätten ja dann damit auch die Möglichkeit, sofern das als kein Gesundheitsrisiko mehr ist, auch wieder in den Job zurückzukehren. Also das heißt, wieder an den Arbeitsplatz zu gehen. Das, ich meine, wir gehen jetzt in die 8. Woche. Das sagen auch viele. Ich kann da viel arrangieren, kann da viel machen. Aber ich möchte einfach gerne wieder an meinen Arbeitsplatz zurück zu meinen Kolleginnen und Kollegen und möchte da einfach mal gerne wieder in die normale Arbeit reingehen, natürlich unter Berücksichtigung der Gesundheitsaspekte.
Sie sagen auch, dass das Familien vor Zerreißproben stellt. Von welchen Erfahrungen berichten Ihnen denn Kollegen da?
Ja, ich meine, es ist einfach ein Problem, wenn man davon ausgeht, nur weil einige Beschäftigte auch die Möglichkeit haben, im Homeoffice, also von zu Hause aus, ihre Arbeit zu machen, dass man da nebenher nochmal die Kinder betreuen kann. Ich kenne einfach viele, da sind beide Elternteile sind, arbeiten von zu Hause aus und dann sind dann 2, 3 Kinder und das ist in der Tat eine Zerreißprobe. Das hat lange gedauert, bis die da so ihre Arrangements hatten. Wer kümmert sich in welchen Stunden, während der andere in der Zoom-Konferenz ist, dann mal um die Kinder. Aber das ist eine echt schwierige Situation. Und darüber hinaus beobachten wir auch, und das ist ja mittlerweile durch diverse Studien, ob vom WZB oder auch jetzt von der Hans-Böckler-Stiftung nochmal erwiesen, dass es dann in diesen Konstellationen wieder die Frauen sind, die dann ihre Arbeitszeit reduzieren oder die dann eben ihren Urlaub nehmen, um für die Kinder da zu sein. Also das heißt, wir haben da wieder so eine Retraditionalisierung der Geschlechterrollen, um das mal so zu sagen. Und ich glaube, damit tut sich die Gesellschaft keinen Gefallen, weil wir wirklich darum gekämpft haben, dass wir für Männer und Frauen gleiche Chancen zum Arbeitsmarkt auch schaffen. Und dass es da jetzt so eine Rückentwicklung gibt, finde ich nicht gut. Und es finden auch die Paare nicht gut und finden auch die Frauen nicht gut.
Inwiefern machen Sie sich Sorgen, dass sich sowas verstetigt?
Weil im Moment nicht absehbar ist, wann Kitas und Schulen wieder aufmachen, ob wir nicht vielleicht eine zweite Pandemiewelle bekommen. Also das ist ja im Moment alles unklar. Und ich denke, da braucht es im Moment einen Blick drauf von den Unternehmen, aber eben auch von der Politik zu schauen, wie kann ich da Eltern besser entlasten in dieser konkreten Situation. Also für die Unternehmen heißt es, da auch die Situation in den Blick zu nehmen und da den Eltern gute Modelle, Arbeitszeitmodelle auch anzubieten, ich sag mal auch flexibel zu sein. Und für die Politik heißt es zu schauen, was heißt das zum Beispiel auch an finanzieller Überbrückung? Da würde ich dann gerne auch noch drauf eingehen.
Ja, Gehen wir mal darauf ein, das Kurzarbeitergeld ist mittlerweile unter Bedingungen aufgestockt worden. Das ist das eine. Bisher hat es aber noch eine Lohnersatzleistung für Eltern gegeben, die wegen geschlossener Schulen und Kitas nicht zur Arbeit gehen konnten. Das läuft jetzt aber aus.
So ist es nämlich. Das ist über das Infektionsschutzgesetz gelaufen, wo sie ja die Möglichkeit haben, dass sie 6 Wochen lang eben auch dort 67% Entgelt bekommen. Das ist gedeckelt auf 2016 Euro im Monat. Und das Problem ist in der Tat, dass das nur 6 Wochen läuft und wir jetzt im Moment keine Lösung haben oder den Eltern keine Lösung geboten wird, wie das denn jetzt weitergeht. Also das heißt, die haben sozusagen einfach dann die Situation, dass die im Zweifelsfall ab dem 16. Mai kein Entgelt mehr haben.
Und da hat sich die Politik bisher auch noch nicht drum gekümmert?
Sie hat noch keine Lösung gefunden. Wir haben gemeinsam mit dem Familienministerium auch versucht, das Thema nach vorne zu schieben. Ich glaube, es ist angekommen und es wird jetzt nach Lösungen gesucht, wo man gesetzlich Änderungen vornimmt. Da gibt es ja verschiedene Varianten, ob im Infektionsschutzgesetz, was schwierig wird, weil das auf Länderebene ist, ob man was macht in puncto Elterngeldgesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz. Da gibt es verschiedene Varianten, aber wir müssen schnell zu einer Lösung kommen, weil nächste Woche sind die 6 Wochen abgelaufen.
Sagt Christiane Benner, zweite Vorsitzende der IG Metall. Selbst da, wo jetzt schon gearbeitet wird oder wo demnächst wieder gearbeitet werden kann, ist aber längst nicht alles wieder normal. Die Abstandsregeln gelten, sofern das möglich ist, auch weiterhin. Wie Arbeiten in Zeiten von Corona-Abstandsregeln aussehen kann, Roman Warschauer.
Ungewöhnliche Stille derzeit im Opel-Stammwerk in Rüsselsheim. Wegen der Corona-Pandemie steht die Produktion seit dem 17. März still. Aber langsam kommt wieder Leben ins Werk. Die Vorbereitungen laufen, dass die Arbeiter ans Band zurückkehren können. Natürlich unter Einhaltung aller Schutzvorkehrungen, erklärt Personalleiter Jörg Schäfer.
Wenn die Produktion wieder startet, arbeiten unsere Mitarbeiter wieder in ihren Stationen sozusagen. Sie rotieren über den Tag. Es ist aber so, dass der Mitarbeiter immer in einer Station arbeitet, die 6 Meter breit ist sozusagen. Das können Sie hier auch mal sehen. Das ist nochmal zusätzlich markiert über die gelben Markierungen dort.
Überall im Werk wurde schwarz-gelbes Klebeband verlegt, um die nötigen Abstände zwischen den Mitarbeitern zu markieren. Insgesamt 36 Kilometer davon. Pausentische oder Raucherecken wurden umgestaltet, alles um den Abstand einzuhalten. Und bei jedem, der das Gelände betritt, gibt es am Eingang eine Temperaturkontrolle. Annemarie Albuschis, Leiterin des Werksärztlichen Dienstes, sieht Opel in Rüsselsheim gut aufgestellt, wenn es wieder losgehen sollte.
Wir haben jetzt am Standort rund 500.000 Masken, Stand heute. Wir haben rund 3.000 Liter Desinfektionsmittel. Wir haben ausreichend Schutzbrillen. Unsere gesamte persönliche Schutzausrüstung sind wir im Augenblick sehr gut aufgestellt.
Wann tatsächlich die Bänder in Rüsselsheim wieder anlaufen, ist aber noch nicht abschließend geklärt. Im VW-Werk in Baunatal bei Kassel wird hingegen schon wieder gearbeitet. Noch mit reduzierter Mannschaft allerdings. Bis zu 3.200 Mitarbeiter gehören derzeit zu dem sogenannten Anlaufteam. Die Menschen gehen offenbar mit gemischten Gefühlen wieder zur Arbeit, wie Werksleiter Olaf Korzinowski erklärt.
Meine Wahrnehmung, dass viele Menschen sich darauf freuen, wieder, sage ich mal, einen gewissen geregelten Arbeitsablauf zu haben. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die ein Stück weit mit Ängsten zur Arbeit kommen, aber auch da helfen unsere Maßnahmen, dass wir hier, sage ich mal, ein Stück weit Sicherheit mitgeben.
Auch hier im Werk wurde viel getan, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Neben Abtrennungen gibt es zum Beispiel Platzkärtchen bei Besprechungen, sodass sich die Teilnehmer nicht zu nahe kommen. Und an Engstellen gibt es Einbahnregelungen. Nun soll bis September die Produktion in mehreren Schritten wieder auf das alte Niveau gebracht werden. Denn die Komponenten aus Baunatal werden in den anderen Werken benötigt.
Lieferketten, das ist so ein Stichwort, das auch den Maschinenbau stark betrifft. Maschinenbauunternehmen sind international stark vernetzt und deshalb auf funktionierende Lieferketten angewiesen und auf offene Grenzen. Das ist aber selbst in der Europäischen Union keine Selbstverständlichkeit mehr, wenn nationale Innenminister europäische Binnengrenzen plötzlich und teilweise völlig willkürlich schließen. Wie es den Unternehmen geht, das habe ich Thilo Brotmann vom Verband der Maschinen- und Anlagenbauer VDMA gefragt.
HR Info Wirtschaft.
Herr Brodmann, die Corona-Krise hat die Wirtschaft in Europa und auch weltweit zu einer Notbremse gezwungen. Wie ist denn der Stand im Maschinenbau?
Im Maschinenbau und gerade in Deutschland haben wir schon davon profitiert, dass es ja nie einen kompletten Lockdown gab, wie es in anderen Ländern, zum Beispiel Italien, der Fall war. Also wir haben natürlich einige Betriebe gehabt, die nichts mehr machen konnten, weil die Lieferketten es nicht mehr hergegeben haben, weil Automotive-Unternehmen geschlossen haben etc. Das gab es. Aber in der großen Fläche ist auf einem reduzierten Niveau doch noch Geschäft gelaufen. Das heißt, wir sind jetzt auch in der Phase, der wir uns jetzt Gott sei Dank nähern, nämlich der eines gesteuerten Ramp-Ups, in der glücklichen Situation, nicht aus einer Nullposition rausgehen zu müssen, sondern ein Basisgeschäft einfach wieder nach oben zu entwickeln. Das gibt auch ein Stück Zuversicht, dass das alles recht gesteuert, geordnet und auch schnell über die Bühne gehen kann, wenn die Märkte es auch auf der Nachfrageseite hergeben.
Das heißt, der Maschinenbau käme da relativ glimpflich davon aus der Krise?
Das kann man so nicht sagen, weil das wirklich die größte Krise nach dem Weltkrieg ist und die Rückgänge, die wir heute nicht beziffern können, aber gefühlsmäßig auch die größten sind, die wir je gesehen haben. Das ist gar keine Frage. Uns fehlen dann doch einige Monate, nicht komplett, aber doch zu weiten Teilen im Geschäft und in der Bilanz. Das wird eine Blutstrecke sein, das ist gar keine Frage. Schwer, sich rauszuarbeiten. Aber wie gesagt, wenn ich nach rechts und links gucke in den Ländern, die es in Europa gibt, dann sind wir da noch in einer ganz guten Position.
Am Mittwoch haben jetzt Bund und Länder einige Lockerungen beschlossen. Die müssen nach und nach umgesetzt werden. Kann denn der Maschinenbau davon irgendwie profitieren, wieder stärker zurück ins Geschäft kommen?
Absolut. Es gibt in der gesamten Unternehmerschaft schon den Wunsch, sich aus dieser Phase, in der wir gewesen sind, jetzt zu befreien und nach vorne zu arbeiten. Insofern sind Lockerungen willkommen. Immer unter dem Schlagwort natürlich die Infektionszahlen unten zu halten. Das, was jetzt auf den Tisch gekommen ist, ist eine solide Lösung. Man orientiert nicht ein ganzes Land an den am härtesten betroffenen Regionen, sondern die am härtesten betroffenen Regionen haben halt eben einen langsameren Ramp-up oder müssen nochmal einen Gang zurückschalten. Aber in der Fläche können wir nach vorne gehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das Allerwichtigste ist, aus unserer Sicht, nicht nur, weil das natürlich für die jungen Menschen wichtig ist, das Bildungsangebot wieder zu bekommen, auch weil es natürlich für die Leute, die wieder zur Arbeit gehen wollen jetzt, wichtig ist, dass eine Kinderbetreuung, Kindergärten, Schulen wieder in die Gänge kommen, dass das auch Teil dieser Lockerungsübung am gestrigen Tage war.
Wenn Sie mal eine Prognose wagen, wann kommen wir denn wieder zurück auf ein einigermaßen normales Geschäft? Schaffen wir das?
Also das ist natürlich wie eine große Glaskugel, die vor mir steht. Aber ich bin zuversichtlich, wenn uns ein Rückschlag erspart bleibt, dass wir bis zum Ende des Jahres schon eine große Aufholjagd machen können. Es wird trotzdem ein sehr schwieriges Jahr für den Maschinenbau und auch eines mit negativen Vorzeichen dann in der Bilanz sein. Das ist unstrittig. Aber dass wir wenigstens die Voraussetzungen schaffen, 2021 doch wieder ein Stück Normalität zu erreichen. Immer mit der Einschränkung natürlich, es darf keine Katastrophe passieren, eine zweite Welle oder wie man das gemeinhin nennt.
Jetzt waren ja viele Arbeitnehmer zu Hause in Kurzarbeit. Wie sicher ist denn für die Rückkehr wieder an den Arbeitsplatz?
Das ist sehr unproblematisch. Für alle, die wiederkommen, ist große Vorsorge getroffen, was die Arbeitssicherheit angeht. Die letzten Wochen, man muss fast sagen Monate, in denen weniger Beschäftigung war, haben sich natürlich die Unternehmen große Gedanken gemacht, haben sich auch darüber ausgetauscht, auch auf Verbandsebene darüber ausgetauscht, was idealerweise zu tun ist. Wir haben heute von Abstandsregelungen über Hygiene und all die Maßnahmen, die auch landläufig diskutiert werden, den ganzen Kanon durchgefahren. Und ich wage einfach die Aussage, ich glaube auch, dass das so kommt, dass man an einem Arbeitsplatz im deutschen Maschinenbau sicherer ist als beim Wocheneinkauf.
Also in den Beschlüssen von Bundeskanzlerinnen und Ministerpräsidenten finden sich unter anderem Entscheidungen zu Pflegeheimen, Schulen, Unis, Arbeitsplätzen, Geschäften, zum Fußball, zur Kultur, zu Bordellen. Und sei es nur, dass das jetzt wieder die Länder alleine regeln und entscheiden sollen und nicht mehr der Bund. Aber zum Umgang mit den europäischen Nachbarn findet sich gar nichts. Können Sie das noch nachvollziehen?
Der fehlende Umgang mit den Grenzen ist für uns ein großer Kritikpunkt, den wir auch adressiert haben. Wir müssen im Grunde schon dahin kommen, den Binnenmarkt wieder in seiner Funktionsfähigkeit zum Leben zu erwecken. Es ist ja auch definitiv so, dass heute die Ansteckungsgefahr in Wien, Zürich und München relativ identisch ist. Ich denke mal, man müsste im europäischen Kontext ähnlich verfahren, wie wir es jetzt in der Bundesrepublik gemacht haben, sprich einzelne KPIs festlegen, die Eingriffsgrenzen definieren. Und wenn man unterhalb dieser Eingriffsgrenzen ist, diese Regionen einfach aufmachen. Das hieße dann konkret, dass wir wieder offene Grenzen innerhalb des Binnenmarktes vorfinden und einzelne Regionen, nicht ganze Länder, sondern einzelne Regionen, die noch Probleme haben, zu hohe Infektionszahlen, dann etwas auf die Bremse treten. Das würde natürlich schon den Einsatz von Monteuren, Servicekräften im grenzüberschreitenden Verkehr maßgeblich erleichtern. Das wäre ein echter Schritt nach vorne.
Inwiefern bringt das denn auch Lieferketten im Maschinenbau und Schwierigkeiten, wenn die einen mehr lockern als die anderen?
Im Prinzip ist das so und war in der Vergangenheit so. Wir haben jetzt Gott sei Dank die Situation, dass der Warenverkehr an sich, ja selbst in Italien, wo der Lockdown wohl der schärfste war neben Spanien, dass der Warenverkehr wieder ein Stück in Schwung gekommen ist. In vielen italienischen und spanischen Betrieben wird wieder gearbeitet. Dort wird mehr das zivile Leben noch stark in Grenzen gehalten. Das heißt, dass die Lieferketten allmählich sich wieder zusammensetzen. Das große Thema China hat sich ja am positivsten entwickelt. Die laufen einfach ein paar Monate vor und haben dort die Arbeit schon vor geraumer Zeit wieder aufgenommen. Wir kommen jetzt also auch an den Punkt, dass die Zulieferungen, die eine Weile auf dem Schiff unterwegs sind, jetzt auch langsam wieder einträufeln von dort. Also die Lieferketten setzen sich wieder zusammen, wird noch ein bisschen ruppelig, aber man sieht deutlich, es geht voran.
Das alte Niveau in der Wirtschaft zu erreichen, das wünschen sich sicher viele. Das gilt auch für Robert Lippmann. Er ist Geschäftsführer des Hessischen Industrie- und Handelskammertages. Ihn habe ich gefragt, wie schwer die Corona-Krise die hessische Wirtschaft getroffen hat.
Corona hat die hessische Wirtschaft leider sehr schnell und sehr hart getroffen. Wir sehen Beeinträchtigungen eigentlich über alle Branchen. Also nicht nur über diejenigen, die durch behördliche Verordnungen geschlossen wurden oder in ihrer Wirtschaftstätigkeit eingeschränkt wurden, sondern wir haben einen richtigen konjunkturellen Absacker und der betrifft beispielsweise auch Dienstleistungsbereiche oder das produzierende Gewerbe.
Erste Lockerungen nach der Corona-Krise waren ja bereits in Kraft. Geschäfte bis 800 Quadratmeter hatten schon wieder geöffnet. Friseure durften auch mittlerweile zum Beispiel wieder arbeiten, wenn auch alles weiterhin mit Vorsichtsmaßnahmen. Läuft die Wirtschaft in Hessen denn nach diesen ersten Lockerungen, die anderen sind ja noch nicht in Kraft, ist die nach den ersten Lockerungen schon wieder angelaufen?
Ich würde noch nicht direkt von einem Anlaufen der hessischen Wirtschaft sprechen. Ich würde sagen, wir sehen gerade eben eine Stabilisierung. Die letzten Wochen haben wirklich dazu geführt, dass in vielen Wirtschaftsbereichen es einen echten Stillstand gab, wo gar keine Wirtschaftstätigkeit stattgefunden hat. So gesehen, klar, der eine oder andere hat jetzt seine Wirtschaftstätigkeit aufgenommen. Aber wenn Sie es gesamtwirtschaftlich sehen, dann würde ich sagen, der freie Fall ist in vielen Bereichen jetzt erstmal gebremst worden. Und jetzt geht es daran, schrittweise wieder die Tätigkeit aufzunehmen. Wir dürfen ja nicht vergessen, es sind ja nicht nur die Unternehmen, die über die wirtschaftliche Aktivität entscheiden, sondern ganz maßgeblich in vielen Bereichen die Verbraucher. Und das Konsumentenvertrauen, das ist natürlich durch die Corona-Einschränkung und diese lange Zeit nicht absehbare Entwicklung, was heißt das eigentlich konkret für jeden Einzelnen, das ist massiv eingebrochen und das muss ich natürlich jetzt auch erst wiederholen.
Das heißt, Unternehmen leiden auch darunter, dass einfach die Nachfrage eingebrochen ist und es einfach viel weniger Kunden gibt.
Wir sehen ja jetzt nach den ersten Öffnungen im Einzelhandel zwar Schlangenbildung, das ist aber dem Abstandsgebot geschuldet, aber jetzt keinen riesigen Ansturm der Privaten, die also in den Geschäften jetzt unbedingt kaufen wollen, sondern es ist eher die Freude darüber, rausgehen zu können, in die Geschäfte gehen zu können, um sich ein bisschen umzuschauen. Aber ich glaube, die Umsätze sind in vielen Bereichen doch auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und das wird bedauerlicherweise, so meiner Einschätzung, auch in den nächsten Wochen noch so bleiben. Also ein schrittweises Wiederanlaufen der Wirtschaft. Wir sind, glaube ich, insgesamt noch nicht über den Berg.
Und das kann auch nicht wieder reingeholt werden, wenn jetzt nach und nach doch nochmal die Nachfrage steigen sollte.
Es gibt bestimmte Bereiche, bei denen die ausgefallene Nachfrage der letzten Wochen durchaus nachgeholt werden kann. Aber wenn Sie sehen, dass das Saisongeschäft für die Frühjahrsmode ist im Einzelhandel vorbei und in der Hotellerie und Gastronomie gilt immer, der Gast kann nur einmal ausgehen. Also er geht einfach nicht an einem Abend zweimal aus und gibt dann die doppelte Menge an Geld aus oder er übernachtet auch nicht zweimal an einem Wochenende. Insofern gibt es einfach ganz maßgebliche Bereiche unserer Wirtschaft, die jetzt einen Umsatzausfall wahrgenommen haben, den sie eben nicht mehr kompensieren werden in diesem Jahr.
Jetzt haben am Mittwoch Bund und Länder weitere Lockerungen beschlossen. Größere Geschäfte dürfen zum Beispiel auch wieder öffnen. Wie bewerten Sie denn aus Sicht der hessischen Wirtschaft diese Beschlüsse?
Die Beschlüsse, die am Mittwoch getroffen worden sind, die haben die volle Zustimmung der hessischen Industrie- und Handelskammer. Ich glaube, sie sind ein konsequenter Schritt auf dem Weg zurück zu einer etwas anderen Normalität. Wir wissen ja, und die Politik wird nicht müde, das zu kommunizieren aus klugem Grund, dass Corona uns noch viele Monate begleiten wird. Und insofern ist es einfach konsequent auch zu sagen, wir müssen uns jetzt auf eine neue Normalität mit Corona einstellen, in der aber eben auch das wirtschaftliche Geschehen dann eingeschränkt und mit besonderen Vorgaben stattfinden muss. Und in diese Linie passen einfach die aktuellen Beschlüsse sehr gut rein.
Die Länder sollen und wollen ja jetzt auch wieder mehr für sich allein entscheiden und damit auch mehr Verantwortung übernehmen. Was sollte Hessen da tun?
Ich glaube, Hessen ist in den letzten Wochen sehr gut gefahren mit der Strategie, schrittweise Entscheidungen zu treffen. Wir wünschen uns, dass dieser Weg dann auch konsequent fortgesetzt wird. Und eine Empfehlung ist, sich ein bisschen davon zu lösen, für einzelne Branchen Regelungen zu treffen, sondern mehr darauf zu schauen, dass es generelle Regelungen gibt zu Abstandsgeboten, zu Hygiene, die dann in allen Bereichen umzusetzen sind. Wer die aber umsetzt, der sollte auch die Möglichkeit haben, wirtschaftlich aktiv zu sein.
Fordert Robert Lippmann vom Hessischen Industrie- und Handelskammertag. Wirtschaftlich aktiv sein, das ist jetzt endlich für immer mehr Unternehmen wieder möglich. Öffnen dürfen ab dem 15. Mai, also ab kommendem Freitag, auch Hotels und Gaststätten in Hessen. Zumindest ein wenig, wie Anne-Kathrin Hochstadt berichtet.
Langsam, ganz langsam kommt die Normalität wohl bald auch zu den Gastronomen zurück. Sie sollen noch in diesem Monat öffnen dürfen. Das ist endlich ein Grund zur Freude für Carmen Weigand vom Hotel Peter in Feckerhagen im Landkreis Kassel.
Das ist eine tolle Nachricht, weil es auch irgendwo eine Perspektive eröffnet. Das freut mich auch für meine Mitarbeiter, dass es vorwärts geht, dass es irgendwo, dass man wieder was tun kann, aktiv sein kann. Das freut mich schon.
Auch Stefan Weidemeier vom Villa Vita in Marburg, einer Kette, der mehrere Restaurants und Hotels gehören, freut sich, dass es weitergeht. Hier hat man die vergangenen Wochen so gut es ging genutzt. Essen gab es per Lieferservice und parallel wurde hinter verschlossenen Türen gearbeitet.
Im Hintergrund haben wir uns währenddessen für den Tag, an dem wir unsere Kunden und Gäste unter den neuen Vorgaben wieder begrüßen dürfen, vorbereitet und Konzepte erarbeitet. Zudem gab es hier und da kleinere Reparaturen und Renovierungsarbeiten. Wir sind gewappnet und können loslegen.
Tim Wegge aus Bad Vilbel haben seine Bargäste in der Genusserie gefehlt, erzählt er. Gerade für ihn als Barbesitzer waren die letzten Wochen nicht einfach. Seit 8 Wochen darf er keinen Gast bewirten. Der Umsatz fehlt ihm und wird auch nicht mehr aufzuholen sein.
Ein Bier, was jetzt nicht getrunken wird, in 10 Tagen auch nicht nachgetrunken. Das trinken Leute zu Hause, aber nicht eben in unseren Lokalen.
Der benachbarte Café- und Restaurantbesitzer von Apfelkern und Kolibri, Jan Pöschko, freut sich auch eher verhalten. Denn noch ist die Krise nicht vorbei.
Ich glaube, wir müssen alle erstmal schauen. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute gerne schon einfach auch die Gastronomien aufsuchen möchten. Allerdings die Unsicherheit, das wird bei allen noch so ein bisschen drin sein. Und da muss man einfach gucken, ja, wie das sich entwickelt. Es kann keiner von uns erwarten, dass wir die Läden aufmachen und auf einmal sind sie wieder gefüllt oder einfach besucht, weil die Leute werden doch alle auch einfach vorsichtig sein.
Stefanie Peschen betreibt das kleine Hotel Nizza im Frankfurter Bahnhofsviertel. Sie hat jetzt wieder eine Perspektive, sagt sie. Trotzdem werden die Corona-Einschränkungen sie langfristig treffen. Viele Frankfurter Messen fallen in diesem Jahr aus. Die wären als Einnahme gerade jetzt für die Hotels in der Stadt sehr wichtig. Das heißt, es muss gespart werden, sagt die Hotelbesitzerin.
Ich bin eigentlich gar nicht imstande zu sagen, wie es weitergeht. Ich weiß nur eins, meinen Minijobber muss ich eigentlich wirklich entlassen, obwohl ich es nicht möchte. Weil die kann ich, glaube ich, nicht beschäftigen. Ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, aber ich muss eben dann aus betrieblichen Gründen, glaube ich, diese Entscheidung durchsetzen.
So geht es vielen Betrieben gerade. Noch monatelang werden Einnahmen fehlen. Deswegen wünscht sich Barbetreiber Tim Wegge, dass der Staat auch für die kleinen Bars, Cafés und Restaurants finanzielle Hilfen anbietet. Denn bisher fühlt er sich vergessen.
Ich meine, alleine diese Mehrwertsteuersenkung für Speisen, das ist schon eine Beleidigung an jede Bar eigentlich. Bringt mir überhaupt nichts. gar nichts. Ich meine, solche Erdnüsse verkaufen oder was. Also, ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Ne? Also ich fühle mich so diskriminiert von der Politik. Ich erwarte auch, dass die Gastronomie noch weitere Hilfen kriegt. Und nicht irgendwelche Rettungsschirme, die für große Hotelketten da sind, sondern Hilfen, die gezielt in die Gastronomie gehen.
Ohne diese Hilfen könnte es im Winter für viele vorbei sein, erzählt Tim Wegge. Trotzdem will auch er jetzt positiv nach vorne schauen. Denn jetzt wartet das Sommergeschäft, hoffentlich mit gutem Wetter und lange geöffneten Biergärten.
Es geht voran, wenn auch langsam. Wie die Lockerungen der Corona-Einschränkungen die Wirtschaft betreffen, das war das Thema hier bei HR Info Wirtschaft mit Martin Honecker. Als Podcast in der ARD Audiothek, auch in sonst jeder Podcast-App und natürlich auf hrinforadio.de.